No. It's just 26. You should stick to talking about darts.
Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial, das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard, 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform, aus dem Madhouse, Bull Bull und Doppelbull, Sascha, Lutz und Jana.
Und dann sagen wir Hi zur Folge 3 unseres 26 Darts Podcasts. Und ich sage Hallo Lutz und Hallo Sesh.
Moin.
Moin.
Und heute begrüße ich das ganze Ding hier mal. Und das passt auch ganz gut zum Motto, denn unser heutiger Gast supportet mal hier die Frau in der Runde. Heute ist mal Gleichstand, Jungs. Heute ist mal 2-2, denn unser heutiger Gast ist eine Frau. Und zwar Sarah Milkowski, wie wir sie genannt haben, die erste Darts-Influencerin. Ich freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Mega. Und ich will da auch gar nicht Robert Marjanovic oder Dimi Vandenberg, die wir in den ersten Folgen hatten, zu nahe treten. Aber ich muss doch gestehen, dass ich mich auf diese Folge noch mehr gefreut habe, weil ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, wer dahinter steckt. Jana, eine Sache würde ich gerne noch vorher fernab des heutigen Gastes sagen. Und zwar habe ich tatsächlich einige Zuschriften bekommen, wo gefragt wurde, wann wir denn die nächste Folge live stellen. Und ja, ich meine, wir sind ein monatlicher Darts-Podcast namens 26 Darts. Da liegt es natürlich nahe, dass wir das dann immer am 11. machen, hatte ich mir so überlegt, dass wir immer damit rauskommen. Nein, natürlich, und einige haben es ja auch schon gemerkt, ne? Es war kein Zufall, die letzte Folge, 26. Mai war es und das war so unsere Idee, die dahinter steckte, 26 Darts, ja, dann weiß man dann auch, kann sich das leicht merken, okay, die kommen dann immer am 26. raus und genauso wollen wir es auch machen, hätten wir vielleicht letztes Mal auch schon sagen können, aber also hiermit dann die Frage auch beantwortet, stellt euch einen Wecker immer am 26. des Monats die frische Folge und mal gucken, wenn dann der Spielbetrieb wieder losgeht, ja, vielleicht schieben wir auch nochmal die eine oder andere dazwischen.
Ja, das Gute ist ja, man muss es vielleicht einfach nur abonnieren, weil dann kriegst du ihn ja automatisch reingespült, ja, in die digitale Timeline und dann weißt du ja automatisch, es muss heute der 26. sein. Aber mir persönlich muss ich sagen, das kurz vorneweg, mir hilft es ungemein. Ich bin ja immer noch in Basketball-Quarantäne beim Finalturnier in München und ich weiß eh nicht mehr, welcher Tag ist und wie viel Uhr es ist, weil das ist alles immer dasselbe hier, wenn man nicht raus darf. Und von daher hast du mir jetzt mit dem 26. natürlich eine überragende Hilfestellung gegeben, Lutz. Vielen Dank.
Sascha, toll, dass du dabei bist. Das war ja alles nicht so einfach heute. Schön, dass wir jetzt trotzdem zu dritt und gleich zu viert hier sitzen. Du in München, ich glaube Jana in Köln, richtig?
Wieder, seit gestern Nacht, genau. Ich war gestern noch bei der Drive-in-Darts-Gala in Hannover.
Oh, wie war das denn? Hau mal kurz eine Info raus.
Also es war eine Autokino-Veranstaltung, das heißt, es war Live-Darts mit Fans, Premiere, das gab es so noch nicht. Und mit dabei waren große Namen, Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Max Hopp und Dimi Vandenberg. Und ja, es war cool. Also das Wetter hat gepasst, die Jungs waren alle gut drauf. Das Motto war schon eher Spaßveranstaltung. Aber trotzdem war es irgendwie auch mal interessant zu sehen, wie kommt so ein MVG aus der Corona-Pause, ne? Aber
ja. Und wie kam er?
Ungefähr so, wie er aufgehört hat. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
Ja, aber haben die dann da gehupt oder was war da
genau. So,
der Fanapplaus?
Genau, der Fanapplaus war das Hupen und dann gab es irgendwie noch eine gratis Autowäsche von MVG und Co. Und es gab kein Walk-In, sondern ein Drive-In. Also die sind auf Caddies da durch die Reihen gefahren. Also die Fans konnten den Spielern quasi mal näher kommen als sonst, obwohl sie im Auto saßen, ja. Also es war ganz
nett.
Also,
ich glaube,
es hat alles Spaß gemacht.
Und da gibt es ja durchaus geteilte Meinungen. Also ich sage ganz ehrlich, mein Ding ist es nicht, aber ich gehöre jetzt auch nicht so zu den Hatern, die da sagen, sowas darf man nicht machen oder das ist total kacke.
Warum darf man das nicht machen? Also was sind die Argumente?
Ja, also die Verballhornung eines ehrenhaften Sports. Also das hat
mit Sport nichts mehr zu tun. Hast du gerade ernsthaft die Verballhornung gesagt?
Ja, ich habe mit Robert gerade noch telefoniert. Ich habe noch ein paar alte Wörter abgeholt.
Aber echt, ey.
Nein, also ich, mich persönlich zeigt es nicht an. So, ich würde da jetzt nicht hingehen. Ich finde es aber okay, wenn Leute es gut finden und da Spaß haben und dann mal auf die Hupe drücken. Also
ich bin immer grundsätzlich so der Meinung, wenn man gegen irgendwas schießt, dann braucht man irgendwie einen Lösungsvorschlag, der es besser macht. Und wir sind halt gerade in einer Phase, wo man irgendwie das Beste draus machen muss. Und ja, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Und ich finde, alles besser als nichts, oder? Also ich freue mich über jedes sportliche Event, über jeden sportlichen Aufhänger, den ich gerade bekomme. Klar, ich hätte es auch wieder gerne anders, aber wir sind auf einem guten Weg. Und deswegen, ich nehme gerade alles mit, was kommt.
Besondere Umstände, besondere Maßnahmen und besondere Gäste. Oder wolltest du noch was sagen? Ich dachte, ich schlage jetzt die Brücke zu unserem Gast.
Aber auch eine verdammt schlechte Überleitung gewesen.
Naja, aber es ist schon ein besonderer Gast heute. Also ich finde es auch wichtig, dass wir Sarah heute hier haben. Auch um zu zeigen, wir machen jetzt nicht. Jeden Monat klappern wir die deutschen Spieler ab und jetzt nach Robert machen wir Gaga und dann kommt Max Hopp und Martin Schindler und René Adams und Co., sondern wir wollen das Thema ja auch mal ein bisschen anders aufziehen. Natürlich immer mit einem Darts-Bezug, logisch, aber auch mal anderen Leuten eine Plattform geben. Ja, in dem Fall ist es wirklich so, ich stand oder stehe immer noch vor einem großen Rätsel. Ich habe die Entwicklung von, wenn man das so nennen kann, von Sarah in sozialen Netzwerken verfolgt und habe mich immer gefragt, wer ist das? Und was passiert da überhaupt? Und warum ist die so erfolgreich? Und warum sehe ich die nirgendwo anders als nur bei Twitter? Ich habe ja keinen Insta-Account, weiß aber, dass sie da auch sehr, sehr erfolgreich ist. Und ja, das war so die große Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich erhoffe mir jetzt heute echt ein paar Antworten.
Ja, sehr, sehr erfolgreich bedeutet in Zahlen auf Insta ausgedrückt 16.500 Follower. Das ist schon eine Menge. Ich würde sagen, sollen wir sie mal direkt mit reinholen, weil wir haben ihr im Vorhinein einen Steckbrief geschickt, den sie uns netterweise ausgefüllt hat, einfach um sie mal so ein bisschen ja auch den Leuten näher zu bringen, weil wir eben davon ausgegangen sind, dass vielleicht nicht unbedingt jeder sie kennt oder so viel über sie weiß. Und ich würde den Steckbrief aber gerne mit ihr zusammen durchgehen. Deshalb holen wir sie mal rein, oder?
Wir haben ja keine Walk-on-Musik in dem Fall, aber vielleicht wäre das ja auch direkt eine erste Frage. Aber erstmal, ja, herzlich willkommen, Sarah, beim 26 Darts Podcast. Jetzt bist du scharf gestellt und direkt live auf unserem Mischpult in der Aufnahme. Grüß dich.
Ja, hi, Leute.
Schön, dass du da bist.
Bevor wir direkt zu dem Steckbrief kommen, den Jana gerade schon angesprochen hat, weil ich das jetzt schon so geteasert habe, was wäre denn jetzt in dem Fall für dich dein Walk-On-Song gewesen, wenn du jetzt vielleicht erste Runde Elli Pelli und du würdest die Bühne rocken, womit wärst du aufgelaufen?
Dance Monkey, Tones and I. Ja, das ist mein Lied.
Okay, Dance Monkey, alles klar, dann haben wir das schon mal eingetötet. Wenn es dann mal soweit ist, dann wissen wir jetzt, sie hat es damals im 26 Darts Podcast verraten.
Bevor Jana den Fragebogen durchgeht, ich habe mir auch noch so ein paar Sachen rausgesucht, da würde ich gerne einmal, dass du die abcheckst, ob das so stimmt. Also ich hab gesehen, du spielst Liga seit September 2018, EDAT seit 3,5 Jahren schon, bist in den sozialen Netzwerken so Anfang 2019, tauchst du da auf, bist seit Ende 2019, das ist ja noch gar nicht so lange her, im Team 180 dabei.
Ja.
Hast eigene Darts seit Februar 2020, auch noch recht frisch. Du hast jetzt am Wochenende dein erstes Turnier gewonnen.
Ja.
Es wird demnächst einen YouTube-Channel geben.
Es gibt einen, aber der ist noch sporadisch bestückt mit Videos.
Ah, okay. Dann bei Twitter hast du 2490 Follower. Zumindest war das gestern der Stand. Bis seit August 2019 am Start, also noch nicht mal ein Jahr, das ist recht viel. Ich habe gerade noch mal alle durchgezählt und einzeln angerufen, 43. Auf die sind wir auch sehr stolz. Eine kleine, feine Community. Also 2490, aber das ist ja alles nichts gegen deine Insta-Follower. 16.500 waren es am Wochenende, jetzt sind es glaube ich sogar 16.600, Jan hat es gerade schon gesagt. Und hier ist ein Zitat von dir, du hast das ja auch gefeiert entsprechend. We are growing and growing so fast and I can't help myself, but it's unbelievable. I never thought I would make those unforgettable memories. It's a pleasure for me to hopefully inspire you to play this amazing sport. Das hast du dazu geschrieben. Also und wie diese Reise von 0 auf 16.500, wie das funktioniert hat, das würden wir heute gern ergründen. Aber Jana, vielleicht jetzt zu den Facts, die wir jetzt auch unseren Hörern gegeben haben, weil vielleicht nicht jeder so in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und Sarah kennt. Vielleicht machst du den Steckbrief.
Lutz, du hattest den ja zusammengestellt und hattest aber ganz nette Fragen reingeschrieben. Und eins.
Der kam übrigens aus meiner dritten Klasse, aus meinem Buch von damals, Anfang der 80er. Deswegen ist da auch die Sprache manchmal noch etwas alt und ist auch nicht dartspezifisch. Das nur zur Erklärung.
Aber ich habe es für die jungen Hörer übersetzt, Lutz.
Sehr schön.
Dafür bin ich ja da. Die Frage, Sarah, war dein unveränderliches Kennzeichen. Und da hast du geschrieben, die Narben auf deiner Stirn. Woher kommen die? Was ist da passiert?
Aus meiner Kindheit. Das waren Unfälle. Boah, ich glaube, ich war 3 Jahre alt oder so. Und dann bin ich einmal über einen Teppich gestolpert und schön gegen die Heizung. Kann ich mich nicht mehr so groß dran erinnern, aber...
Sie ist gut verheilt, also mit 3, das ist ja schon eine Weile her. Kindheit ist das nächste Stichwort. Du hast geschrieben, du hast 7 Geschwister. Also ja. Das ist eine Menge. Erste Frage... Wie viele Jungs, wie viele Mädels? Und zweitens, wie war das mit 7 Geschwistern aufzuwachsen?
Also ich habe 3 Brüder und 4 Schwestern. Nein, ich bin die vierte.
Oh Gott. Nee, bei der Zahl kann man auch schon durcheinander kommen.
Ja, aber ich habe 2 leibliche Brüder und 3 Stiefgeschwister und 1 Halbschwester. Ja, so. Jetzt rechnet man.
Okay. Ja, das sind dann 6 plus deine Person wären dann insgesamt 7.
Und dann habe ich noch einen Stiefbruder aus der Ehe von meiner Mutter mit ihrem Mann. Also?
Wow. 8 insgesamt, ja. Und insgesamt 7 Geschwister, also hast du vollkommen wahrheitsgetreu deine 7 eingetragen, ja.
Gott sei Dank.
Also ist dein Terminkalender eigentlich schon mit Geburtstagserinnerungen deiner Geschwister voll, oder?
Ja, und die meisten haben ja jetzt auch schon Kinder, also da geht es dann auch noch rund.
Ist von denen auch einer dabei, die Darts-affin sind oder stehst du da heraus?
Da stehe ich ganz alleine da, ja. Die gucken meistens sogar nicht mal Fußball.
Gut, dann ist eigentlich die Frage, die sich da daraus ergibt, wie es dann bei dir dazu gekommen ist. Also woher kommt deine Affinität zum Sport, zum Fußball, zum Darts? Weil du hast bei Lieblingssportler Lumpi Lamberts angegeben, eine Düsseldorf-Ikone, sehr sportlich natürlich. Ich als Kölnerin lasse das unkommentiert. Nein, aber woher kommt das?
Ja, durch meine Schulzeit. Ich bin das erste Mal im Stadion gewesen, 2007, glaube ich. Ja, Stadion fand ich super, die Atmosphäre. Und das nahm dann einfach so seinen Lauf. Und zum Darts, ja, zum Darts. Da hat mich ein Kumpel mitgenommen in seine Stammkneipe, so, es war im Sommer 2016. Ja, da kam ich das erste Mal mit Softdarts so in Berührung. Das war sehr lustig. Also haben wir uns öfter getroffen und immer weiter getroffen. Und irgendwann wurde mir dann auch ein gewisses Talent attestiert. Also hat man weitergemacht.
Bevor wir gleich auf diese Darts-Thematik und wie du in dieser Dart-Szene zurechtkommst und was da deine Ambitionen sind, noch zu sprechen, komme ich noch 2 Sachen auf der Liste, die ich wirklich nicht auslassen kann. Und zwar Lieblingstier. Da habe ich ja schon vieles gehört, aber Hai? Also welcher Mensch mag denn Haie?
Ich finde die einfach toll. Das sind ja einfach wunderschöne Tiere. Sie sind gefährlich, sie sind unnahbar irgendwie und trotzdem ästhetisch. Ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwie so ein Faible für Haie.
Okay, auf jeden Fall interessant. Und dein Lieblingsfilm ist Django Unchained. Da ist mir das Herz aufgegangen. Quentin Tarantino, ich finde, einer der weltbesten Regisseure, einer der besten Filme. Aber auch nicht unbedingt so ein typischer Frauenfilm. Ich mag das. Ich mag das, wenn man mit Klischees spricht oder damit so ein bisschen spielt. Und ich glaube, das beschreibt dich auch ganz gut so.
Ja, auf jeden Fall.
Da haben wir echt eins gemeinsam. Also mein Lieblingsfilm ist ja Der Weiße Hai 1 bis 16, aber das nur so ganz nebenbei. Aber wir müssen natürlich auch mal dann vielleicht so in medias res gehen und das Thema anpacken, was ja Lutz auch schon eingeführt hat. Dementsprechend mal ganz frei raus. Bist du und siehst du dich selbst als diese erste deutsche Darts-Influencerin vielleicht? Wie nimmst du das wahr, dich selbst wahr?
Also es wurde jetzt schon öfter, wurde ich schon so genannt, dass das mit mir in Verbindung steht, kann ich auch nachvollziehen, da... Also vor mir, glaube ich, nicht wirklich so der Dartsport präsentiert wurde im Social Media. Aber ich nenne mich ungerne selbst so, weil es hat ja irgendwie immer so einen ja, leichten, was kann sie eigentlich sonst noch so, Touch.
Hast du denn, als du damals deine Accounts eröffnet hast in den sozialen Netzwerken, hattest du diese Vision? Also hattest du, das war das wirklich das Ziel oder war das so ein, keine Ahnung, ich mache das jetzt einfach mal und mal schauen, was passiert?
Nee, angefangen habe ich wirklich mit ganz privaten Account. Also der war zwar immer öffentlich gestellt, aber ich teile halt gerne mein Leben, Fotos und ja, Geschichten dahinter. Und als ich dann anfing mit Darts und dazu dann eben auch zwischendurch mal was gepostet habe, kam immer sehr positiv und viel Resonanz darauf. Und als ich dann Anfang 2019 auf Stildarts umgestiegen bin und das ja mehr ambitionierter verfolgt habe, habe ich natürlich auch mehr Darts-Content gepostet und Themen im Darts angesprochen und ja.
Wie bist du denn in dieser Community verankert? Also man sieht dich ja auf Bildern mit Chris Dobie, im Hintergrund ist Michael Smith im Practice Room, dann bist du mit Dimi Vandenberg auf dem Bild, dann sieht man dich mit René Adams, die Liste ist ja ewig lang. Und jetzt auch mal an die Hörer gedacht, also wir, die wir jetzt im Bereich Medien arbeiten und auch bei Turnieren sind oder bei der WM sind, klar, wir haben diese Situation auch. Aber wenn ich mir jetzt eine vergleichbare 28-jährige Dartspielerin oder einen Dartspieler vorstelle, der das jetzt auch hört, denkt sich, wie komme ich denn da überhaupt hin? Ich kann vielleicht zur Drive-In-Darts-Gala in Hannover mir eine Karte kaufen und kann dreimal hupen. Aber wie schaffe ich das? Wie kommst du an diese Leute ran?
Ja, da gab es mal eine Situation, das ist noch relativ frisch gewesen, mein Darts-Content sozusagen Anfang 2019. Und ja, ich bin halt durch Folgen der ganzen Spieler natürlich auch bei denen irgendwie aufgefallen und so kam man dann irgendwann ins Gespräch und mit Dimi habe ich mich dann, ich glaube im Mai letzten Jahres das erste Mal persönlich getroffen, also mein Mann, Dimi und ich in der Kneipe und es war ganz nett, wir haben uns super verstanden und ja, dann hat man sich irgendwie öfter getroffen und mittlerweile würde ich auch sagen, wir sind befreundet. Und durch die habe ich dann natürlich auch, der hat uns dann mal zu einem Floor-Tournament in Hildesheim eingeladen. Da kannst du ja zwei Gäste als Spieler einladen. Und dann hat er uns da mitgenommen. Und da habe ich natürlich viele weitere Spieler auch kennengelernt und ein ganz lustiges Wochenende gehabt.
Und wie kommst du als Mädel in dieser Dart-Szene zurecht? Jetzt mal erstmal bei den Spielern angefangen. Also auf Instagram wird super angenommen in deiner Community, aber klar, Leute folgen dir auch, weil sie ein Interesse an dir haben, dich erstmal prinzipiell gut finden. Wenn du jetzt so als, wir nennen es jetzt trotzdem mal Influencerin, aber dann auf diese Spiele gehst, wo du dann auf die Spieler triffst, wie kommst du da zurecht in diesem Umfeld?
Redest du jetzt von den Profis?
Genau.
Also die sind alle super nett zu mir gewesen, also größtenteils. Also ich habe natürlich auch einen Spieler habe ich, glaube ich, auf dem falschen Fuß erwischt, aber ja.
Welcher Spieler war das?
Ja, das war in Hildesheim. Ich glaube, das war nach der Niederlage von Menzo Suljovic. Ich war im Practice-Bereich und habe mit seinem Sohn ein paar Darts geworfen. Es war total lustig und der kam dann total wütend angerauscht und lass meinen Sohn und komm, gehen wir.
Ach echt?
Ja, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber so war das, ja. Aber ich denke, das war einfach nur dem Moment geschuldet, dass er eben verloren hat.
Von wegen The Gentle, also der mit dem, mit der Legende können wir dann jetzt auch aufräumen, ne?
Ich bin mir sicher, er ist sonst immer sehr nett.
Schlägt einem da auch so ein bisschen Neid entgegen? Wie nimmst du das auf, wenn man dann doch so tief verwurzelt ist jetzt und auch so nah dran ist an Spielern, an der Szene?
Ja, gibt es natürlich auch ein paar Leute, die da ein paar unschöne Dinge dann behaupten oder so. Aber größtenteils, also zu 99%, ist alles sehr positiv und die Leute freuen sich für mich. Und ich versuche ja auch jetzt nicht unbedingt damit anzugeben, ich kenne den und wie auch immer, sondern versuche halt eben eine Geschichte oder Tipps und Ähnliches dazu weiterzugeben, die ich vielleicht auch von den Spielern gelernt habe, wie eben bei dem besagten Trainingstag in Göttingen mit Chris Dobie und im Hintergrund waren Ian White und Michael Smith zu sehen. ich versuche dann schon immer so die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch weiterzugeben.
Du hast ja gerade auch beschrieben, dass das sehr viel auch virtuell, zumindest am Anfang, stattgefunden hat, diese Kontaktaufnahme und Kommunikation und Interaktion. Dann hast du Hildesheim, Göttingen hast du gerade erwähnt. Aber ansonsten bist du als Darts-Fan auch auf der European Tour mal unterwegs gewesen, hast dir das anguckt? Oder warst du schon mal im Ali Pally oder irgendein Major-Turnier dir angeschaut?
Ich war als Fan, wann war das? In Leverkusen letztes Jahr. Das war meine erste PDC-Veranstaltung überhaupt und da bin ich nur hingefahren, um Dimi das erste Mal live auf der Bühne zu sehen.
Ihr habt schon eine ziemlich dicke Verbindung da mittlerweile, ne? Also nicht nur du jetzt, sondern auch mit deinem Mann. Ihr seid, ja, habt da schon regelmäßig Kontakt.
Ja, auf
jeden Wir hatten Fall. Ihn ja auch hier im Podcast.
Ja, weiß ich. Wir hatten auch öfter telefoniert, jetzt wo er beim Peter Wright war. Also Kontakt ist immer da.
Ich will noch einmal auf die Zahlen zu sprechen kommen. Also 16.600. Ich habe mal geguckt, was ansonsten so im deutschen Darts da an Followern unterwegs ist. Und du spielst voll in einer Liga mit, also ich glaube, Gaga Clemens hat dich jetzt ganz knapp überholt. Aber auch sonst, also alle großen Namen und du bist dabei, obwohl du jetzt ja auf der Bühne oder in dem Sport noch gar nichts geleistet hast. Wann kam für dich der Moment, wo du gesehen hast, wow, ey, das Ding geht ja echt, das geht richtig durch die Decke?
Zwischendurch immer mal wieder, ne? Wenn man wieder so einen Meilenstein erreicht hat, wie zum Beispiel 2000 Follower oder 4000 Follower. Und ich glaube, ich war so bei 4.000 oder 5.000, da kam René Adams halt auf mich zu, um mich unter Vertrag zu nehmen bei 180. Und das ist natürlich mega, ja, überwältigend, weil man damit ja gar nicht rechnet. Und es war ja auch alles gar nicht geplant anfangs. Und aber so richtig heftig ist es bei der WM geworden. Bei jedem Spiel von Fallon Sherrock kamen bei mir krass. 2000 Follower dazu.
Echt jetzt? Das ist ja krass. Wow.
Und das war wirklich, wo ich dachte, ohne Scheiß, das ist der Hammer.
Ja. Wie erklärst du dir das?
Die Leute haben Fallon spielen sehen und freuen sich darauf, mehr Frauen in Darts zu supporten. Ich glaube, das ist das.
Auf Instagram ist ja oft, dass man irgendwie eine Mission braucht, irgendwie so einen Mehrwert, den man den Leuten geben möchte. Du hast gerade schon gesagt, du möchtest Tipps weitergeben, Insights weitergeben. Ist das, was du sagst, okay, das ist das, wo ich jetzt irgendwie groß drüber werden möchte? Oder ist es für dich schon noch das Selbstspielen, was für dich im Vordergrund steht? So, was ist für dich dein Purpose, sag ich mal?
Also zurzeit, jetzt mit Corona und so, ist mein, ja, meine Motivation des Trainings ein bisschen runtergegangen, aber jetzt, wo die Kneipen wieder sich öffnen und die Turniere wieder losgehen, will ich auf jeden Fall wieder den Fokus mehr aufs Trainieren und auf ja, meine spielerische Karriere legen, ja.
Also du hast schon sportliche Ambitionen wirklich hoch.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also es macht mir super viel Spaß und ich meine, so schlecht stehe ich nicht da. Im Landesverband bei uns, im NWDV, bin ich in meiner ersten Turniersaison auf Platz 6 gelandet.
Ich war im letzten Jahr in Hildesheim beim Rest of the World Ladies Qualifier für die WM und war auch im Jahr davor in Düsseldorf und habe mir da auch das Frauenturnier angeschaut. Wenn ich sehe, was da in den ersten Runden teilweise für Averages gespielt werden und wenn ich jetzt deine Zahlen, die du ja auch hin und wieder veröffentlichst, wenn ich die sehe, dann könntest du da doch absolut mitspielen. Ist das ein Plan, wenn es das wieder geben sollte, wovon wir mal ausgehen zur nächsten WM, dass es wieder so eine Qualifikationsmöglichkeit gibt, dass du da teilnimmst?
Ja, also bestimmt, das wird irgendwann mal ein Thema für mich sein, aber im Moment möchte ich mich erstmal auf meinen Landesverband und dann auf DDV, also deutschlandweite Turniere, konzentrieren. Da muss ich erstmal ein bisschen ranklotzen. Da war ich halt eine Saison DDV, habe ich glaube ich nur zwei Turniere gespielt und da müssen noch ein paar Punkte mehr drauf.
Was spielst du so für ein Average? Du hast zuletzt gepostet oder hast dich da über eine 180 gefreut und über 2,17 Data?
Ja, das war jetzt beim Turnier, ja.
Okay, was spielst du sonst so?
Also alles, was so zwischen 50 und 60 ist, darüber freue ich mich. Also natürlich gibt es auch Spiele jetzt auch im Turnier, wo ich in der Gruppenphase zwei Spiele unter 50 gespielt habe. Zwar, naja, aber 53 war, glaube ich, der Turnier-Average. Und damit habe ich ja halt auch gewonnen.
Wir hatten vorhin über Hater gesprochen. Kannst du da mal ein paar Beispiele geben, was dir da so widerfährt im Netz? Weil ich meine, das wissen wir alle, im Netz gibt es platt gesagt auf die Fresse. Also wer sich da ausbreitet und sehr aktiv ist, der kriegt auch ein automatisch ein negatives Feedback. Das ist leider so. Was ist dir da widerfahren? Und vielleicht nicht nur diese Hate-Geschichte, sondern auch das andere krasse Gegenteil, so eine Stalking-Geschichte. Also du siehst ja auch sehr apart aus. Es ist jetzt noch nicht thematisiert worden, aber ich glaube, dein Erfolgsgeheimnis liegt auch durchaus in deinem Aussehen und der Art, wie du dich präsentierst, zugrunde. Das wirst du sicherlich auch wissen. Aber kannst du da mal so ein bisschen aus dem Alltag plaudern, was dir da so widerfährt?
Ja, also da gibt's ja mehrere Aspekte. Also zum einen gibt's ja klar sexualisierende Kommentare oder Nachrichten. Weißt du, ich bin ein ganz normaler Mensch, ne? Und das, ja, dass ich mal ein Bikini-Foto bei den Temperaturen, die wir aktuell auch haben, in meine Story teile, ist ganz normal. Und ich bekomme
für mich nicht. Für mich nicht.
Ja, du ziehst kein Bikini an, aber dann vielleicht ja. In Shorts, ja. Genau.
Guter Konter.
Ja, genau. Auf die Fresse, Lutz, ne? Auf die Fresse.
Naja, und da gibt es halt ab und zu mal anzügliche Nachrichten, aber da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Jana kennt das bestimmt auch. Und es ist halt ein generelles Problem in der Gesellschaft. Aber wenn jetzt zum Beispiel Michael Smith ein oben ohne Foto aus dem Pool postet, da schreibt bestimmt keiner, zeig mal öfter deine Titten oder so.
Ja, aber das ist ja auch eine Frage der Ästhetik.
Aber seine Brüste sind bestimmt größer als meine.
Du bist eine Frau, du siehst gut aus und zeigst das auch. Und ich finde wichtig, dass man sich das nicht nehmen lässt, nur weil man eine Frau ist, um so Kommentare zu vermeiden. Weil ich glaube, dass das genau der Wandel gerade ist im Darts, den man da sieht, den wir ja auch cool finden. Dass es jetzt auch Frauen gibt wie Fallon Sherrock und Sarah, die einfach gut aussehen und gut Dart spielen, so, ne? Und die halt, ja, die halt High als Lieblingstier haben und Django als Lieblingsfilm, so. Also man muss ja nicht entweder oder sein. Du musst ja nicht auf der einen Seite die Barbie sein oder das absolute, ja, ich sag mal Mannsvibe. Es gibt auch Mischformen, ne? Und ich finde, dafür bist du ein super Beispiel. Und deshalb weiter so. Wir müssen uns da nicht irgendwie dann verstecken und so tun, als wären wir keine Frau mehr. Nur um in so einer Szene dann irgendwie zurechtzukommen. Auf der anderen Seite, bei Männern loben wir das ja immer, diese neuen Typen, die wir im Dart sehen, wie zum Beispiel Stichwort Nico Kurz, dass es eben jetzt auch mal Jungs gibt, die irgendwie cool sind, jung sind, sportlich sind. Demi gehört auch dazu, ne? Die eben nicht dieses typische, wie Darts-Profis eben vor 10 Jahren irgendwie so dieses Image sich aufgebaut haben, die dem nicht mehr entsprechen. Und da finden wir es ja auch gut. Also warum sollen wir es bei Frauen nicht gut finden?
Ja, wenn ich noch ganz kurz, ich glaube, dass es ja schon so ist, dass den meisten natürlich auch bewusst ist und natürlich vor allem in der Dart-Szene, dass viele sicherlich auch ein Stück weit händeringend nach einer erfolgreichen Frau jetzt gerade suchen, aufgrund der Steine, die ins Rollen gekommen sind. Und das ist schon ein Markt jetzt auch, das muss man ganz klar sagen. Das heißt nicht, dass man sich deshalb zwingend so positionieren muss, aber das eine bedingt ja auch ein bisschen das andere, was ich jetzt auch nicht überhaupt nicht schlimm finde, ganz im Gegenteil. Aber natürlich ist dieser Markt, vor allem jetzt nochmal durch den Erfolg von Fallon Sherrock bei der WM, ganz neu aufgemischt worden. Der ist ganz neu kreiert worden. Und natürlich, will jetzt nicht sagen, die PDC sucht zwingend danach, aber ich glaube, es würde keiner sich dagegen wehren, wenn jetzt noch mehr erfolgreiche Frauen kommen. Also das führt natürlich auch dazu, dass sich Mädels vielleicht jetzt schneller in den Vordergrund spielen wollen, als es vorher der Fall war. Und da hilft natürlich alles, was du auch vielleicht im Bereich Influencing, Social Media machst, schon auch mit. Und es ist halt auch ein Teil des Geschäftsmodells heutzutage. Also ich kann natürlich nicht auf der einen Seite sagen, ein Geschäftsmodell von CR7 ist, dass er 6 Trilliarden Follower hat und er pro Post 38 Milliarden verdient. Da muss ich das natürlich jedem zugestehen. Und ich glaube, dass bei Sarah das jetzt so ist, dass wenn das eine zu dem anderen führt, also wenn du irgendwann sportlich eben Qualität bekommst, dann wächst das andere ja auch nochmal dynamischer mit. Von daher hast du vielleicht jetzt den einen Schritt sogar ein bisschen früher vor dem Sportlichen gemacht. Aber wenn beides zusammenkommt, ist es immer die optimale Lösung. Ich glaube, das ist ein Darts etwas, was noch gar nicht so da ist. Und von daher total open market, also ja. Riesenchancen für gut spielende Ladies.
Ja. Ja, ich finde aber auch, dass es zeigt auch, wie die Community sich gewandelt hat. Also da es jetzt so zu präsentieren, das ist ja echt, zumindest in Deutschland, so wie Sarah es macht, es ist schon neu, kann man, glaube ich, schon so sagen. Das sieht alles sehr gut aus, das ist alles sehr professionell, sehr clean. Und diese Community, also ich gehöre auch nicht mehr zu denen, die irgendwelche Jockey Wilson VHS Videokassetten getauscht haben. Ich höre diese Geschichten sehr gerne, aber ich kann das von mir nicht behaupten, dass ich schon Ende der 80er oder Anfang der 90er für Darts gebrannt habe. Das wäre einfach komplett gelogen. Mhm. Und es hat sich einfach verändert. Es sind nicht mehr nur diese Nerds, es ist nicht mehr nur die Szene, sondern es ist Mainstream und es spricht andere Leute an, auch jüngere Leute an. Und gerade dafür, glaube ich, ist so jemand wie Sarah ein absoluter Türöffner auch, um das eben auch in einem anderen Look zu präsentieren. Ich finde das auch sehr gut.
Aber das ist ja auch ein Thema, finde ich. Da können wir vielleicht Sarah auch natürlich um ihre Meinung bitten. Frauen im Dartsport. Wie siehst du die Entwicklung? Wie fällt dir das vielleicht auf, jetzt auch auf den Turnieren? Wie viel mehr Mädels sind da aktiv? Du hast ja eben gesagt, hey, ich war da Sechster. Wie ist das? Wie ist das so, hat sich das so entwickelt in der Zeit, seitdem du so aktiv bist?
Bei uns im Landesverband spielen, ich glaube, es haben 24 Frauen in der Rangliste mitgespielt. Also es ist verhältnismäßig wenig, wenn man sieht, da spielen 150 Männer und 25 Frauen um einen Ranglistenplatz. Mhm. Aber ich denke, es wird immer mehr. Also die Jugend, die wird gut gefördert, auch in den anderen Landesverbänden. Und da sind auch viele Mädels dabei und auch gute. Ja, ich denke, das wird mit der Zeit immer mehr und mehr werden, dass sich auch die Mädchen trauen, sich zu messen.
Warum trauen? Du sagst es eigentlich schon fast, aber warum hat es überhaupt so lange gedauert? Weil ich meine, im Sport ist es grundsätzlich so, dass die Männer eigentlich Männer und Frauen sich nicht auf einem Level messen können. Männer haben halt oft einfach physisch andere Voraussetzungen. Aber genau darum geht es im Darts ja nicht. Also im Darts geht es nicht darum, wer hat mehr Muskelmasse, wer ist größer. Eigentlich ist da die beste Voraussetzung für uns Frauen, um mal eine Competition mit beiden Geschlechtern irgendwie durchzuführen. Und trotzdem hat es jetzt so lange gedauert, bis das jetzt mal so gerade losgeht.
Ja, das stimmt. Also Darts ist ja wirklich ein Sport, der keine Grenzen aufweisen kann. Also man braucht nicht zwangsläufig zwischen Geschlecht oder Altersgruppen oder auch, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Also jeder kann Darts gegen jeden spielen und auch ein Rollifahrer kann einen Michael van Gerwen besiegen, wenn er besser ist und das geht. Und ja, dadurch, dass halt Fallon jetzt bei der WM diesen Frauenhype ausgelöst hat, erwarten natürlich viel mehr Leute, dass jetzt auch mehr Frauen nachziehen. Ne? Und das hat jetzt zum Beispiel Lisa Ashton ja auch gemacht. Die hat sich als erste Frau die Tourcard erspielt. Und das ist, glaube ich, sogar noch mal härter als zwei Spiele bei der WM zu gewinnen oder halt sich gegen hunderte von starken Spielern als einzige Frau sich durchzusetzen. Und ja, ich hoffe, dass es in 10 bis 15 Jahren gar kein Thema mehr ist, ob jetzt 20 Frauen sich eine Tourcard erspielt haben oder nicht. Ne?
Ja, da müssen wir hinkommen. Also das darf eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Aber trotzdem bleibt halt die Frage, warum es so lange gedauert hat. Also eigentlich, weil ich meine, guck mal, du sagst selbst, du wurdest mit in die Kneipe genommen und bums warst du drin in der Szene. Davon wird es mehrere gegeben haben. Ne? Und trotzdem brauchen wir bis 2019/20, bis da mal eine Frau wirklich so den Durchbruch schafft.
Ja, du brauchst ja immer Vorbilder, du brauchst immer Role Models und Darts funktioniert halt, was den Einstieg angeht, über die Kneipe, ich glaube immer noch sehr stark. Fernsehen ist natürlich auch ein Faktor, aber ich glaube, man geht eher nochmal mit Leuten in die Kneipe, um es dann auszuprobieren, als dass man sich jetzt direkt ein Board und Darts und so weiter für zu Hause holt. Und da ist einfach die männliche Quote einfach noch höher, ne, an Kneipenbesuchern auch. Und du brauchst, das ist in jedem Sport so gewesen, brauchst du Role Models. Und dieses Role Model hat Fallon Sherrock geliefert. Das ist sie gewesen. Ist maximal begleitet worden von den Medien auch. Und ich habe selber zwei Töchter und die müssen dann gezwungenermaßen häufig hier mal Darts schauen. Die haben sich nie dafür interessiert. Vielleicht mal für den Walk-on von Peter Wright, weil der irgendwie lustig aussieht, okay. Aber das habe ich auch im Bekanntenkreis gehört, dann bei der WM, als Fallon dann diese Siege geholt hat, da kamen die wirklich und haben gefragt, wann spielt die wieder? Ja, also, und so kriegst du ja Mädels, Frauen dann auch dahin, weil du dieses Vorbild brauchst und dass es irgendwann Normalität wird. Und ich bin da total bei dir, Jana, das muss irgendwann Normalität werden, weil es einfach so ein wunderbarer Wettbewerb wäre, geschlechterneutral, also Mann gegen Frau. Das können halt nur ganz, ganz wenige Sportarten überhaupt abbilden. Und Darts ist eben eine und neben dem Reitsport vielleicht die populärste auch, in der das überhaupt möglich wäre. Bogenschießen läuft halt nicht im Fernsehen oder so. Also das wäre schon toll. Und diesen Effekt, das dauert natürlich dann. Aber diese Flamme weiter anzuhalten und weiter zu befeuern, und das ist ganz wichtig, glaube ich. Und dann werden wir die Ergebnisse auch in ein paar Jahren sehen. Ich fand das auch schön, was Sarah gerade gesagt hat. Eigentlich, und so sehe ich es auch, die Leistung von Lisa Ashton, sich bei der Q-School durchzusetzen, halte ich auch, oder bewerte ich um mein Vielfaches höher, als das, was Fallon Sherrock da gelungen ist, auch mit 3000 im Alley Pally im Rücken, mit einem Gegner, dem schon der Stift geht, wenn er auf die Bühne muss, weil er weiß, er kann, das ist einfach so, er konnte in diesem Match, konnte Ted Evans nur verlieren oder Menzel ja. Nachher auch. Das ist noch was anderes, als wenn du auf dem Floor-Turnier und Q-School ist das härteste, was es gibt, dich da durchsetzt. Und dieser Weg, das muss gelingen in den nächsten Jahren, dass es da 2, 3, 4 Frauen gibt, vielleicht Mikuru Suzuki, die, wie ich gehört habe, fleißig übt, um das im nächsten Jahr zu schaffen und sich die Tourcard zu erspielen.
Ja, ich glaube, deshalb sind wir ja auch noch sehr weit weg von dem, was wir gerade angesprochen haben. Das ist natürlich das, was wünschenswert ist, weil es eben eine schöne Sportart ist, wo das möglich ist, sich geschlechterübergreifend dann eben zu messen und in Konkurrenz zu treten. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass es zumindest aber diesen sehr medialen Effekt hat, hat das ja eine Wirkung und die ist wichtig. Aber von dem generellen Prozedere, wie du gerade angesprochen hast, Lutz, dahin zu kommen, den Weg zu gehen, da eine Gleichheit zu schaffen oder zumindest so viele Mädels und Frauen da drin zu haben, dass sich automatisch eben durch die Masse eben auch die ein oder andere durchsetzt, das kommt ja eben nur durch die Menge dann Sportlerinnen, die dann anfangen, Darts zu spielen. Da hilft es eben dann nicht, eine Wildcard zu haben, weil dann hast du irgendwann einmal im Jahr einen medialen Effekt und der ist schön und dann schreiben 30 Zeitungen drüber und es geht durch die Decke und dann fragt deine Tochter halt, wann spielt die wieder? Aber du brauchst eben die nachziehen, genau wie du im Männersport den Nachwuchs brauchst. Wer kommt eben? Ne, es kann nicht immer nur Max Hopp gewesen sein, sondern du brauchst die Jungs, die bei der WM Matches gewinnen können und dann kommt das eine zum anderen. Also von daher ist das immer noch ein langer Weg, aber ich glaube, der Weg ist ja der richtige. Und wie so ein schöner Philosoph doch mal sagte, ne, man beginnt ja immer mit dem ersten Schritt. Ja, ja.
Oh, wei, oh, wei, oh, wei.
Ja, ich will das auch nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Ihr merkt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dafür braucht es manchmal auch mich. So, aber was ich auch noch wissen will, das wäre die Anschlussfrage, weil wir über die Frauen im Darts sprechen. Sarah, wie stehst du zu Walk-on-Girls? Ist es okay für dich, keine zu haben? Hättest du gesagt, ich fand sie immer cool. Wie ist deine Meinung dazu?
Also ich fand die Walk-on-Girls immer cool. Also ich habe ja Charlotte Wood auch kennengelernt, eine von den beiden bekanntesten Walk-on-Girls. Also ich finde, die haben eigentlich dem Walk-on nochmal so was Hübsches gegeben. Ich finde, warum nicht? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Walk-on hätte, würde ich gerne einen Walk-on-Boy haben.
Ich hätte nochmal eine Nachfrage in die Runde, auch Thema Frauen im Darts. Diese Wildcard, die es bei der WM gibt, kurze Antwort von euch dreien. Findet ihr das gut oder nicht?
Ja, ich finde es gut.
Jana, du?
Mhm. Jana überlegt, ich antworte in der Zwischenzeit. Jana, überleg kurz. Nein, ich würde sagen, ja, finde ich gut, einfach von dem Hintergrund, den ich angesprochen habe, dass es noch zu früh ist, um das vielleicht jetzt auf dem sportlichen Weg zu bewerkstelligen, aber um da Druck reinzukriegen in den Markt, finde ich das vollkommen okay, dass man es mit diesen Ausnahmen bestückt. Bei einem großen Turnier, bei dem größten Turnier, das ist immer, ist immer ein zweischneidiges Schwert, du wirst immer...
Genau. Ja.
Du wirst immer Gegner haben, Leute, die dagegen sprechen, weil irgendjemand wird der Platz weggenommen. Aber ich finde es, um da eine Bewegung reinzubekommen, gerade in der heutigen gesellschaftlichen Wandlung, finde ich das okay.
Das war jetzt auch so mein Punkt, warum ich überlegen musste. Ich hätte intuitiv auch Ja gesagt, aber ich bin selbst sehr sportlich, habe einen sehr großen sportlichen Ehrgeiz und klar, das schwingt natürlich so ein bisschen Geschmäckle mit, wie man in Bayern sagt. Deshalb, ich glaube, Lutz, du bist auch eher Nein, ne? Oder?
Ja, das, ja, ich weiß, das, sowas wird mir immer so angedichtet. Ne? Immer so
ja, hätte ich jetzt gesagt.
Nee, in dem Fall bin ich voll für ja. Okay. Allerdings auch nur übergangsweise. Also ich finde, man kann das jetzt noch ein paar Jahre machen, um das anzukurbeln, um eben diese Role Models zu kreieren.
Ja.
Aber dann muss ich das auch irgendwann selber tragen.
Und
das kann keine, ja. Genau, das kann keine Dauerlösung sein. Aber es gibt eben in diesem Sport, im Darts, gibt es nur diesen einen riesengroßen Leuchtturm, der auch diese mediale Strahlkraft hat. Das kannst du beim World Matchplay oder sonst wo. Das hat nicht diesen Wumms einfach. Du musst es bei der WM machen. Und ja, mach das noch ein paar Jahre, lieber Barry Hearn, und danach dann aber wieder für alle gleich.
Ja.
Alle gleich.
Ist, glaube ich, gut zusammengefasst, ja.
Und es hat ja auch nicht immer eine klare Aussagekraft, auch wenn sich jetzt ein Mann qualifiziert. Robert hat das, glaube ich, auch in seinem Statement im letzten Podcast dann gesagt, dass er meinte, hey, auch der Qualifier irgendwo in Indien hat halt dann diesen One Good Day und dann ist er dabei und eigentlich spielt er vielleicht auch sonst nur ein 60er Average und ist eigentlich nicht ein klassischer Weltklasse-Teilnehmer bei einem Ellipelli-Turnier. Bei der WM, dann hat das für viele auch vielleicht ein Geschmäckle. Also warum ist der Geschmack anders? Von daher finde ich, wie du schon sagst, in der aktuellen Phase vollkommen okay und der richtige Weg, um da Türen zu öffnen.
Wir haben ja noch ein Thema. Wir machen uns ja immer so ein Themenpapier im Vorhinein, was wir in der Theorie immer super aufsetzen und in der Praxis dann irgendwie über den Haufen werfen und hier irgendwie wild durchschwimmen. Aber ist ja auch okay, so soll es ja sein. Theoretisch haben wir noch den Punkt Super League drauf. Ich weiß nicht, sollen wir darauf noch kurz eingehen, ein bisschen darüber quatschen?
Noch langweiliger ist folgende Geschichte.
Na komm, also das...
Nein, mein Scherz. Mein Spaß, schlechter Spaß.
Ich fand, dieser Wettbewerb hat sich wirklich zum Ende hin deutlich gesteigert. Ich habe alles geguckt, teilweise sogar im Real Life, weil ich nachmittags arbeiten musste und Fußball hatte. Und das Finale war wirklich eine richtig große Nummer. Also Dragutin Horvat gegen Nico Kurz, wer es nicht gesehen hat, guckt es euch nochmal an, findet man bestimmt irgendwo. Ja. Das hatte wirklich alles, was Darts ausmacht. Und da habe ich auch zu keiner Sekunde irgendwelche Zuschauer vermisst, weil dieses Spiel einfach so geil war.
Ja, und ich war in der Halle und weil ich habe für Sport1 Social Media gemacht, war deshalb die Einzige, die neben den Kameraleuten in der Halle gestartet war. Ich habe mich fast nicht mehr getraut zu atmen, weil es so mucksmäuschenstill war, wirklich. Ich habe jedes Mal mein Handy hochgenommen, habe ich immer nur so gedacht, okay, mach keine falsche Bewegung, weil die zwei, die hacken dir sofort den Kopf ab, wenn du die jetzt hier rausbringst. Da war eine Spannung drin in diesem Match. Und ja, ich finde auch, also zum Ende hin hat das richtig Fahrt aufgenommen. Und Nico hat auch nach dem Spiel gesagt, er hatte echt das Gefühl, phasenweise, er wird jetzt überrannt von Dragutin. Er hat es ja zeitweise komplett aus der Hand gegeben, das Spiel. Und er ist so boxstark da wieder rausgekommen. Also er ist wirklich nach einem Break, also er hat den Kopf geschüttelt, kurz mal auf sein Handy geguckt, ist wieder ans Board gegangen. Und dann hat er dieses Spiel da gedreht. Ich habe fast vergessen zu arbeiten währenddessen, weil ich wirklich so davon gepackt war, wie der dieses Ding gedreht hat. Und das mit seinen 23. Also ich finde, das ist beeindruckend. Und deswegen, Sash, finde ich, hat das hier seinen Auftritt verdient.
Ich habe das ja jetzt nur gesagt, mit dem noch langweiliger ist folgende Geschichte, weil ich ja zu Shame On kommen will. Deshalb, ja. Mhm. Das war der Grund. Aber auch von mir ein Satz dazu. Ich war auch vollends begeistert. Und ich finde, man hat es ja auch zum Beispiel in den Quoten gesehen, dass wenn dieses Spiel so eine Dramaturgie hat, wenn diese Qualität da ist, dann schalten die Leute ein, dann gucken sie zu, dann bleiben sie hängen. Und das war cool zu sehen, dass man die Jungs untereinander auch mal live im TV so battlen sieht. Sonst ist die normale Wahrnehmung, glaube ich, von den meisten Darts-Fans da draußen große Turniere, dann spielt irgendein Deutscher gegen einen guten internationalen Star. Aber das auf dem Niveau zwischen zwei Deutschen mal zu sehen, fand ich eigentlich sehr, sehr interessant und vor allem vor und unter diesen Bedingungen.
Nico Kurz hat jetzt Instagram, das hatte er mir nämlich versprochen. Er hat auf Social Media nicht zu finden und er hat gesagt, wenn er das Finale gewinnt, macht er sich Instagram. Hat er durchgezogen.
Nico Kurz Official, okay. Oder? Sehe ich jetzt auch gerade.
Genau, ja.
Abonniere ich sofort und zack drauf. Siehst du,
rühre ich nochmal die Trommel an. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz mit euch besprechen, weil das haben mir Martin Schindler und Max Hopp gesagt, dass für Nico jetzt unbedingt der nächste Schritt sein muss, professioneller Dartspieler zu werden, also seinen Job an Nagel zu hängen und halt volles Mett auf den Dartsport zu gehen. Was ist eure Meinung dazu? Überfällig oder soll er das noch mit Ruhe im nächsten Jahr angehen?
Ich finde, das ist naheliegend auf der einen Seite, wenn man ihn, so wie wir im Alexandra Palace auch live gesehen hat, absolut abgezockt, hat das da sensationell gemacht. Und klar, jetzt auch durch den Sieg, durch den erneuten Sieg bei der Super League, ja, könnte man sagen, der muss jetzt Profi werden. Wenn er das aber nicht für sich fühlt und will, und ich meine, das ist ja schon ein mega Einschnitt in dein Leben. Also du juckelst da fast jede Woche nach England rüber und spielst in Wigan und Barnsley deine Players Championship Turniere und du hast dann ja auch einen Druck. Also erstmal musst du es sowieso schaffen, du musst die Tourkarte erstmal kriegen. Und wenn du sie dann hast, dann musst du sie erstmal verteidigen. Und das ist schon nicht so einfach. Und da musst du auch dein Leben nach ausrichten. Dann ist nicht mehr Freitagabend mit den Kumpels irgendwo hin, sondern
Frankfurt gucken.
Ja, das geht dann alles nicht mehr. Und der ist echt noch jung. Und ich könnte es total nachvollziehen, wenn er sagt, nö, ich weiß, was ich kann. Klar, der ist ja nicht doof. Aber ich will jetzt erstmal 2 Jahre noch ein normales Leben leben. Nehme so die Highlights mit, was ich kriegen kann. Und das hat er jetzt ja auch wieder geschafft. Ist ja wieder bei der WM dabei. Aber ey, es tut doch nicht weh, wenn der das im Jahr 2022, 23 oder 24 macht. Letztendlich, wenn er das nicht will, dann hat das auch keinen Zweck, also das jetzt übers Knie zu brechen.
Vollkommen richtig. Nur was ich mich halt gefragt habe, ich bin ja im ähnlichen Alter und bei uns ist halt noch den Luxus, den wir noch haben, im Vergleich zu einem Robert zum Beispiel. Wir sind unabhängig so. Ne? Bei uns hängt da ein Job dran, ja, aber ansonsten, wir haben keine Kids. Wir haben irgendwie noch Eltern im Rücken, so, weißt du? Also das ist eine ganz andere Geschichte, wenn du irgendwie als Robert jetzt mal eben da auf einmal einen Zwergi zu Hause hast, für den du auch Verantwortung übernehmen musst, ne?
Dass ihm das jetzt philosophieren, ist ja klar. Weil, also Nico Kurz, ich glaube auch jetzt als Sieger der Super League, einen besseren hätte es nicht geben können. Weil das Fernsehen findet das geil, weil die Leute mögen ihn halt auch. Also der bringt ja auch Quote, glaube ich. Der ist vermarktbar so als Typ von seinem Aussehen, von seinem Wurfstil. Das ist alles, das hat so eine Perfektion irgendwo. Und der hat natürlich ein Mega-Potenzial. Und na klar ist das auch für Sport 1 und der Zone und die PDC Europe interessanter, wenn Nico Kurz nach London fliegt, als wenn es der Steuner am Ende ist. Oder, also ich will jetzt gar keinem zu nahe treten, aber Kurz ist einfach, der hat das komplette Paket.
Was ist jetzt, wenn der hat jetzt so dieses erste Mal Eddie Pelli hat er jetzt hinter sich? Was ist denn jetzt beim zweiten Mal drin?
Ja, alles und nichts. Also ich glaube, das hängt A sehr von der Auslosung ab und B ist es, ja, ist ein bisschen platt jetzt, aber das ist ja die Wahrheit. Also ich finde das schwierig, dann zu prognostizieren, jemand mit dann doch so wenig Erfahrung noch, der muss auch in diesen Flow wieder reinkommen, in dem er war im letzten Jahr bei der WM. Wenn er so eine Welle wieder erwischt, ja, das hört sich blöd an, aber natürlich kann er dann jeden schlagen. Also
im Darts ist alles möglich, ne?
Die werden mal ihre eigenen Gesetze, ja, genau.
Das ist ja auch echt schwer, das jetzt irgendwie anzugehen, das Thema. Also A, wissen wir nicht, ob überhaupt ein Turnier stattfindet und B, es ist ja keine normale Saison. Also du hast ja überhaupt gar keine Möglichkeit zu wissen, auf welchem Level sind gerade auch die anderen Jungs und die Gegner und die Mädels. Wo sind die? Wie spielen die? Klar, ein bisschen Hometour, ein bisschen jetzt kommt ein bisschen was, aber wir sind so weit weg von einem normalen Darts-Rhythmus für die Pros. Also, keine Ahnung, das ist ein Blick in die Glaskugel und vermutlich muss die Glaskugel erstmal entscheiden, ob und wann überhaupt eine WM stattfindet.
Das finde ich jetzt eben, das ist jetzt mein Abschluss. Ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Hier ist jetzt auch das Letzte, was ich dazu sage, aber das finde ich eher auch super interessant jetzt beim World Matchplay oder Summer Series. Ja. Zu sehen, wie die Jungs aus dieser Pause rauskommen. Weil ich habe mir für mich auch gedacht, so wenn man jetzt nur mal die Jungs auf Social Media verfolgt hat, so Michael van Gerwen ist irgendwie Papa geworden, Peter Wright hat mit Dimi van den Berg 3 Monate auf dem Bauernhof trainiert, Nathan Aspinall hat die Tome Tour gewonnen. Also jeder hat irgendwie diese Pause für sich ja komplett unterschiedlich genutzt und die Frage ist, wie kommen die da wieder raus? So, ne? Es kann auch sein, dass Corona die Karten jetzt echt mal neu mischt. Kann sein.
Du hast ja gerade von gestern Abend erzählt in Hannover, da war alles offensichtlich erstmal wieder beim Alten, ne? In der alten Sortierung.
Kommen wir zu einem völlig anderen Thema.
Genau.
Shame on. Jetzt geht's los.
Sarah, ich bin bei dir.
Am meisten Angst.
Sarah, wir hatten ja schon ein bisschen Kontakt in den letzten Tagen und Wochen. Ja. Und da hast du das ja auch schon häufig angesprochen. Ja, es ist unsere beliebte Kategorie Shame on mit den unverschämten Fragen. Ich glaube, wir haben sogar noch jemanden, der was dazu sagen will, Jana, oder?
Ja, genau. Jimmy van den Berg war ja gestern auch bei der Drive-in-Darts-Gala. Der hat dir noch einen netten Gruß dagelassen. Ich spiele den mal kurz ab.
Hallo, hier ist der Dimitri van den Berg. Nicht nur der 2-mal World U Champion of the PDC, aber auch der Champion in Shame On. Viel Spaß, viel Glück, aber du wirst eh nicht schaffen. Tschüss!
Ja, Dimi ist bislang der ungeschlagene Meister im Shame On. Er hat wirklich durchgespielt, denn, Sarah, du wirst es wissen, du bekommst unverschämte Fragen und kannst jederzeit aussteigen. Ja, wir erwarten nicht, dass die beantwortet werden. Wenn du sie aber beantwortest, dann geht's eine Frage weiter. Und aus meiner subjektiven oder unserer subjektiven Sichtweise werden die Fragen halt auch immer ein bisschen unverschämter. Dann würde ich gerne heute mit einer Einschätzung beginnen. Du bist ja sehr Social-Media-affin und ich habe mir mal drei Twitter-User wahllos rausgesucht und wir machen jetzt so ein bisschen Küchenpsychologie. Wie viele von den dreien leiden offensichtlich unter einer gnadenlosen Selbstüberschätzung? Geiler Macker 73, Megatyp 1 oder Bundesgott?
Also eindeutig der geile Macker auf jeden Fall. Und der Zweitgenannte.
Der Megatyp 1.
Der Megatyp, ja. Ja, die auf
jeden Fall. Und was ist mit dem Bundesgott?
Nein, der ist eindeutig gar nicht überschätzt. Der weiß genau, der ist der Geilste und ist mein Mann.
Ja. Okay. Habe ich das richtig rausrecherchiert und gelesen, dass dein Mann polnische Wurzeln hat?
Ja, das ist richtig.
Sehr gut. Dann passt nämlich auch die zweite Frage bei Shame On. Was ist das beliebteste Bier in Polen?
Bier? Es wird Tiskier oder Żywiec sein.
Ich habe hier Klaustala. Okay, war jetzt ein bisschen platt, gebe ich zu. Ich entschuldige mich dafür.
Oh, ich muss dringend los übrigens. Ich habe echt noch einen Anschlusstermin.
Okay. Nein. Hast du aber die ersten beiden Fragen beantwortet. Insofern kommt jetzt die dritte. Hast du schon mal Darts als Trink- oder Stripspiel geworfen? Also ich habe in meinem persönlichen Umfeld einige Leute, vielleicht als Erklärung, die haben da verschiedenste Trinkspiele, die sie dann an Bord spielen. Und ich glaube, der prominenteste Darts-Stripper ist der Kollege Elmar Paulke, der nämlich über ein Darts-Striptease-Spiel überhaupt erst zum Darts gekommen ist, wenn ich das recht erinnere aus seinem Buch. Wie ist es bei dir?
Habe ich noch nie was von gehört. Also habe ich auch noch nie gespielt. Also klar, in der Kneipe habe ich auch schon öfter mal das ein oder andere Bier oder auch mal einen Shot dazu getrunken, aber nee.
Und Striptease auch nicht?
Nein.
Das ist nicht so dein, okay.
Lutz, vielleicht solltest du mal dein persönliches Umfeld überdenken.
Hey, ich habe nur ein Buch gelesen von Elmar Paulke, da stand das drin.
Und nee, du hast kranke Fantasien, ey. So. Weiter.
Okay, dann bleiben wir lieber bei den Getränken. Mit welchem Getränk, vierte Frage, bringst du dich in Stimmung?
Sprite trinke ich meistens, weil bei Turnieren trinke ich keinen Alkohol.
Okay, fünfte Frage, 30 Sekunden Zeit. Welchen Checkout-Weg willst du bei 159 Rest?
Ja, das stelle ich mir irgendwas Schönes.
Warum?
Das kann man doch gar nicht checken.
Ja, sehr gut. Okay, ist absolut richtig erkannt. Ich hatte gehofft, dass du wieder auf den Leim gehst. Es gibt 7 Bogey-Zahlen. Ne? Das ist eine davon. Stark. Von wegen, du bist nervös und so, da merkt man jetzt irgendwie gar nichts mehr von. Ja, dann schalten wir einen Gang hoch. Sechste Frage. Wo hast du mehr Geld für den Kauf von Fake-Followern ausgegeben? Bei Twitter oder Insta?
bei beidem keinen Cent.
Also wir haben wirklich auch ein bisschen geguckt und sind alle lange Journalisten, zumindest Sascha und ich, Jana jetzt noch nicht so lange, aber auch. Und wir müssen gestehen, wir haben keine Spurenelemente finden können, dass da irgendwelche Fake-Geschichten dabei sind. Also ich habe zumindest bei Twitter geguckt, jetzt die 16.600 bei Insta haben wir uns nicht alle gegeben, aber so ein bisschen quer gelesen. Das sieht echt alles ziemlich, ziemlich gut aus.
Ja, ich habe das auch öfter schon mal analysiert und in meine Story geteilt, da ja die Gerüchte dahingehend schon auch öfter mal aufgekommen sind, ich würde Fake-Follower kaufen. Aber
ach echt? Und dafür musst du dich dann rechtfertigen und dann postest du deine Insights, oder wie?
Ja, genau, weil ich bin ja transparent, also jeder kann ja irgendwie seine Fragen stellen gerne und ich beantworte die, kein Problem.
Ja, also wie gesagt, wir haben nichts finden können, ist approved. Siebte Frage. Wie schwierig ist es, so zu tun, als habe man eine Leidenschaft für Darts, wenn man doch eigentlich nur seine Produkte verkaufen will?
Oh, das ist total schwer. Ja, ich muss mich echt schon manchmal überwinden, morgens die ganzen Posts vorzubereiten. Und ja, und ich versuche auch immer schön, den Link noch mit einzufügen, wo man was kaufen kann. Wunderschön.
Ja, ich glaube, allein schon durch die Identifizierung der Bogey-Nummer hast du da einigen Leuten gerade auch ganz schön Wind aus den Segeln genommen, glaube ich einfach mal. Okay, Frage 8. Du zeigst oft sehr viel Haut. diese Narbe am Unterleib, was war da los? Blinddarm oder Kaiserschnitt?
Ja, Blinddarm, Kaiserschnitt. Nein, ich bin kinderlos.
Das war okay. Aber da nochmal Anschlussfrage, das ist auch okay. Du hast ja überhaupt kein Problem damit, so viel Haut zu zeigen und hast nie überlegt, das ein bisschen weniger zu machen? Wir hatten es vorhin schon ein bisschen besprochen.
Also ich habe es nie anders gemacht und ich sehe auch keinen Grund, das irgendwie jetzt einzuschränken, nur weil ich jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit habe durch, durch Darts oder durch was weiß ich, ja. Aber ich bin ja immer noch ein Mensch und eine Frau und wie Jana auch eben meinte, brauche ich mich nicht irgendwie verstellen oder verstecken, ne? Also sehe ich auch so.
Super, damit ist alles gesagt. Lassen wir so stehen. Neunte Frage. Würdest du dir wünschen, etwas schlankere Beine zu haben?
Ja, wer würde sich das nicht wünschen?
Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir an dir nicht gefällt? Also du bist ja, wir haben es ja vorhin auch schon mal gesagt, es ist jetzt ein Podcast, aber vielleicht der eine oder andere guckt auch mal nach, okay, wer ist denn das? Ihr werdet dann feststellen, ja, Sarah ist wirklich gut aus, sehr gut aussehende Frau, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das würde ich gerne ändern oder bist du voll zufrieden?
Also es gibt, glaube ich, keine Frau auf dem Planeten, die vollkommen zufrieden mit ihrem Körper oder ihrem Aussehen ist. Deswegen, klar, die ein oder andere Speckrolle, jemand würde vielleicht jetzt sagen, hinterm Ohr oder so, aber die sieht man bei sich selbst eher am meisten. Und deswegen, ich könnte viel jetzt aufzählen, aber alles in allem bin ich eigentlich relativ zufrieden. Vielleicht mal so ein, zwei Kilo noch mal runter, aber.
Da möchte ich noch dazu sagen, weil es vielleicht viele auch denken, das ist ja typisch, die alte Altherrenkeule, da kommt eine Frau in Podcast und dann wird die ganze Zeit so aussehen und so gefragt. Nein, das hat nichts damit zu tun, weil du eine Frau bist, sondern weil du dich eben auch einfach so darstellst, ne, in den Medien. Und deswegen auch die Frage 10, wie viel Geld müsste der Playboy hinlegen, damit du dich nackt ablichten lässt?
Der könnte, glaube ich, weiß ich nicht, alles anbieten, aber nein, würde ich nicht machen.
Keine Chance?
Keine Chance.
Okay. Damit hast du das Shame on mir gegeben und auch Dimi widerlegt, denn du bist nach Dimi die zweite Person, die wirklich komplett durchgekommen ist.
Sehr stark. Applaus,
Sarah. Schönen Applaus.
Boom. Heißt aber auch, du musst natürlich Dimi eine Nachricht schicken, dass du das auch souverän durchgespielt hast und dass er maximal jetzt auf einer geteilten ersten Position liegt im Ranking.
Kriegt er gleich direkt eine Sprachnachricht.
Sarah, was sind denn deine Ziele für die nächsten Jahre? Also konkret gefragt, wo siehst du dich 2022, sowohl businessmäßig als auch sportlich?
Also ich habe auf jeden Fall vor, endlich mal den faulen Hintern hochkriegen und wieder härter und öfter trainieren, auch länger zu trainieren. Es gibt sogar Tage aktuell, wo ich gar nicht trainiere. Shame on me. Und also dass ich da wieder aktiver werde und das mit dem Social Media vielleicht dann auch etwas nach hinten rückt, aber nicht ganz aus den Augen verlieren natürlich. Aber ich möchte gerne vielleicht die Q-School spielen in 2 Jahren.
Ja. Geil, schönes
Ziel. Das ist
auch
ein konkretes Ziel, ja.
Kannst du denn, oder könntest du dir vorstellen, beruflich davon zu leben? Weil wir haben noch gar nicht thematisiert, was du überhaupt beruflich machst, wie du dein Geld verdienst.
Ich bin im E-Commerce tätig.
E-Commerce, was deine Produkte angeht oder darüber hinaus auch noch?
Darüber hinaus, also mit meinem Mann zusammen haben wir eine Firma und da beraten wir andere Firmen in Bezug auf Amazon, eBay, Handel im E-Commerce, ja.
Ja, okay.
Welche Rolle übernimmt denn überhaupt so dein Mann oder wie ist so euer Zusammenspiel? Was macht er im Hintergrund? Wie unterstützt er dich? Wie unterstützt du ihn?
Er unterstützt mich in allen Belangen. Also natürlich ist er auch meistens der Fotograf hinter den Bildern, ja. Und wie auch jetzt, er schaufelt mir Zeit frei, dass ich das Interview hier führen kann und er begleitet mich auf ganz viele Turniere, auch wenn er sie selber gar nicht spielt. Begleitet mich auch zu PDC-Events oder anderen Veranstaltungen und ist eigentlich immer so an meiner Seite.
Der Bundesgott. Fand ich sehr lustig. Eine Sache müssen wir definitiv noch machen.
Was denn?
Ja, wir müssen noch was auslosen, oder?
Ach, das Gewinnspiel. Ja, guck mal, mein Gott, warum mache ich dieses Themenpapier, wenn ich da nicht einmal drauf gucke? Du hast völlig recht und ich habe es auch getan, unser Gewinnspiel mit Robert. Ich habe eben per Zufallsverfahren einen Gewinner gezogen. Soll ich den jetzt hier verkünden?
Ja, Trommelwirbel, bevor du den Bundesgott aufrufst. Moment.
Jetzt. Es ist Nils_Müller180. Also der Darts-Bezug ist auf jeden Fall da. Ich werde das aber auch nochmal auf Instagram über unseren Instagram-Account 26Darts verkünden. Und
vielleicht sag doch nochmal kurz, worum es ging. Wie? Also was gewonnen wurde.
Darts. Ja, mein Gott, also ich denke, das ist hier alles völlig glasklar. Robert Marjanovic hat ein Gewinnspiel gemacht. Es gab zu gewinnen ein Set von Fallon Sherrox Darts. Und das die einzige Bedingung war, dass man unserem Account auf Instagram 26Darts folgt. Und ich habe eben per Losverfahren einen ausgewählt. Und das war, wie gesagt, Nils_Müller180. An den gehen jetzt diese wunderschönen Darts raus. Aber nicht traurig sein, weil ich hatte ja schon wieder die nächste Idee. Und zwar, das können wir doch nochmal machen. Und zwar mit Sarah, oder?
Ja, klar.
So. Haben wir einen gebongt. Also da machen wir einfach direkt die nächste Runde. Und dann würde ich sagen, gibt es da ein Set Sapphire Darts zu gewinnen, oder? Ist das richtig ausgesprochen?
Ja, sehr gut ausgesprochen.
Super.
Ja, ihr seid so werblich. Ich bin ja mehr an unserer Community interessiert, deswegen möchte ich auch unbedingt hier nochmal der Aufruf, ein Foto von Nils_Müller180. Ich will ihn sehen mit den Darts, das hätte ich gerne an dieser Stelle nochmal hinterlegt.
Okay, ich werde es so weitergeben. Sehr gut, Leute. Ja, also, Sarah, erstmal ein großes Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal Chapeau für die 10 Punkte bei Shame On. Sesh, dich entlassen wir wieder in den Basketball-Zirkus.
Ja, ich bleibe weiterhin noch ein paar Tage. Stand jetzt ist es ja nicht mehr so lang zu gehen, aber das halten wir jetzt auch noch entspannt durch. War auf jeden Fall ein sehr interessantes, spontanes Projekt, muss man sagen. Aber ich sage euch eins, wir hatten hier, das vielleicht nur als Satz dazu, wir hatten einen Vorteil hier. Wir durften uns auch wieder anfassen. Wir hatten Nähe hier, weil wir waren ja in unserer WG, wir waren ja alle getestet. Heute sind wir zum Beispiel zum letzten Mal getestet worden, alle 4 Tage. Also es war wieder so ein Feeling, wie das mal war, dass du einfach ganz normal dich hinsetzt mit Menschen face to face, ohne Abstand, ohne irgendwas an Masken aufzuhaben. Das hatte eben auch was. Also das hier war sicherlich der Vorteil in diesem Haushalt, in dem wir hier zusammengelebt haben mit am Anfang 260 Menschen. Sehr spannend. Also von daher komme ich jetzt wieder raus und muss wieder so tun, als wenn ich keinem die Hand schütteln darf. Genau.
Gab es ein Dartboard?
Es gab 2, ja. Die Kollegen von Let's Play Darts haben 2 Dartsboards hier hingestellt und die wurden natürlich auch von mir brutal natürlich genutzt.
Für ein paar 26 zernagelt.
So sieht's aus. Also ich sag mal so, es ist auch was im Triple 20 gelandet, aber natürlich logischerweise, weil wir ja auch da unserer Community treu bleiben wollen, durchaus mal einer rechts und einer links. Ist doch klar.
Ist doch völlig klar.
Sarah, ich will dir auch nochmal danken. Du hast echt diese Fragezeichen, die ich hatte, aber ich glaube eben auch viele Hörer hatten, hast du einige durch Ausrufezeichen setzen können. Und mir gehen irgendwie die Brüste von Michael Smith jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Das muss ich heute noch rauskriegen, auf jeden Fall.
Dann entlassen wir dich mit diesem wunderbaren Gedanken doch jetzt in den Tag, Lutz.
Ja, danke, mach's gut.
Ciao, Leute.
Tschüss.
Servus.